Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Heute ist der 21. Juni, Sommeranfang, der längste Tag des Jahres. Vor allem in den skandinavischen Ländern ist Midsommar ein fröhlicher Feiertag, wenn die Sonne auch mitten in der Nacht noch am Himmel zu sehen ist. Im Rest von Europa wird der heutige Tag eher beiläufig zur Kenntnis genommen, zumal in diesem Jahr der Krieg vielen Festen und Traditionen ohnehin die Leichtigkeit nimmt. Vor dem Gipfelmarathon der nächsten Tage scheint die Lage vor allem im Osten der Ukraine immer dramatischer. Schwere Kämpfe auch im Süden. Die Menschen in der besetzten Stadt Cherson werden zur Flucht aufgefordert. Peter Sawicki, Sie beobachten für uns die Lage. Ist der Eindruck richtig? Moskau scheint in einigen Regionen die Angriffe zu intensivieren, doch die Fortschritte bleiben bislang eher gering.
So in etwa scheint es sich abzuspielen, Herr Heinlein. In jedem Fall bleiben die Angriffe, die ohnehin schon intensiv waren im Donbass, speziell im Osten der Ukraine, sie bleiben intensiv. Nach wie vor stehen die Städte Severodonetsk und Lysychansk in der Region Lugansk im Fokus. Diese Region, die Russland ja vorgegeben hat, erobern zu wollen. Und die Ukraine hatte Anfang dieser Woche gesagt, dass Russland speziell dort rund um den EU-Gipfel, der diese Woche Ende dieser Woche ansteht, da die Entscheidung suche. Und derzeit stellt sich die Frage, inwieweit Russland auf zum Beispiel auf das Chemiewerk Azot in Severodonetsk vorgerückt ist, inwieweit dort die ukrainischen Truppen eingekreist sind. Das ist unklar. Die russische Seite behauptet, dass man da die ukrainischen Truppen sozusagen abgeschnitten habe, aber es gibt da bisher keine unabhängige Bestätigung dafür. Gleichwohl ist zum Beispiel auch die Eroberung eines Dorfes südlich von Severodonetsk, das hat die Ukraine auch bestätigt, durchaus ein Beweis, dass der Druck auf die Ukraine dort in der Region steigt. Stärker unter Beschuss steht auch wieder die Stadt Kharkiv im Nordosten der Ukraine, was aber westliche Experten als eine Art Versuch Russlands werten, da ukrainische Gegenoffensiven einzudämmen. Und sie haben es gesagt, im Süden, zum Beispiel in Cherson, gibt es offenbar immer mehr den Versuch der Ukraine, selbst in die Gegenoffensive zu gehen. Und da könnte das Geschehen demnächst sich noch weiter verschärfen. Aber es gibt dazu sehr wenige konkrete Informationen.
Konkret ist, und das war eine Nachricht heute am Nachmittag, die deutsche Bundesregierung hat eine Liste der in die Ukraine gelieferten schweren Waffen endlich veröffentlicht. Auch die Panzerhaubitzen sind dabei. Und Herr Sawicki, es gibt bereits Reaktionen von offizieller Seite aus Kiew.
Das ist so. Der Verteidigungsminister Reznikow hat sich zu Wort gemeldet und bestätigt bzw. verlauten lassen, dass die Panzerhaubitzen, die sogenannten Panzerhaubitzen 2000, 7 Stück an der Zahl in der Ukraine angekommen seien, an der Front bereits einsatzfähig seien. Wir erinnern uns, da gab es eine längere Diskussion drum herum, ob so eine Art schweres Kampfgerät, das ist ja das erste Gerät dieser Art, das die Bundesregierung in die Ukraine liefert, ob das überhaupt geliefert werden soll. Kanzler Olaf Scholz hatte zuletzt gesagt, das Training ukrainischer Kräfte an diesen Geräten sei fast abgeschlossen und jetzt seien sie also aus ukrainischer Sicht offenbar vor Ort. Und Reznikow hat sich auch nochmal explizit bei der Bundesregierung dafür bedankt. Hinzu kommt noch, dass britische Quellen sagen, dass Antischiffsraketen des Typs Harpoon bereits auch im Einsatz in der Ukraine seien. Auch das war ein Element, das die Ukraine ausdrücklich im Kampf gegen Russland auch für eigene Gegenoffensiven sich gewünscht hatte.
Unterdessen hat Litauen angekündigt, den Transitverkehr zur russischen Exklave Kaliningrad zu beschränken. Russland spricht von einer Blockade und kündigt Reaktionen an. Wie gefährlich ist diese Entwicklung?
Also wenn man sich die Stimmen in Litauen heute anschaut, dann ist da doch deutlich eine gewisse Gelassenheit zu erkennen. Und das fängt damit an, dass man die Dinge präzise beim Namen nennen oder genannt haben will. Zum Beispiel in Person des Verteidigungsministers Anuschauskas, der sagt, das sei explizit keine Blockade Kaliningrad und auch keine Maßnahme Litauens, sondern die Inkraftsetzung von Sanktionen, die die EU erlassen habe. Und da geht es um die Unterbindung des Transportes bestimmter kriegsrelevanter Waren wie Baumaterial und Metalle. Und diese Maßnahme ist ja seit Samstag in Kraft getreten. Jetzt gibt es die Reaktionen Russlands darauf, zum Beispiel in Person von Nikolai Patruschew. Das ist der Chef des Nationalsicherheitsrats, der heute in Kaliningrad gewesen ist und harte Konsequenzen für die Bevölkerung Litauens angekündigt hat. Da ist unklar, was das genau bedeutet, ob möglicherweise die Blockade litauischer Häfen damit einhergehen könnte, was wiederum ein Kriegsakt wäre, nach Ansicht von Experten, und die NATO darauf reagieren müsste. Insofern bleibt abzuwarten, wie angespannt die Lage da wirklich ist. In Litauen, wie gesagt, eher Gelassenheit wahrzunehmen.
Vielen Dank, Peter Sawicki. Kaliningrad, jahrhundertelang unter dem Namen Königsberg, die Hauptstadt Ostpreußens, ist heute das Zentrum der gleichnamigen russischen Provinz, eingerahmt, wir haben es gerade gehört, von den EU-Mitgliedern Polen und Litauen. Die aktuelle Entwicklung wird deshalb in Brüssel durchaus mit Sorge beobachtet, zumal Moskau fest entschlossen scheint, so hieß es heute im Kreml, die Exklave gegen die feindseligen Aktionen der Europäischen Union zu verteidigen. Aus Brüssel dazu Stefan Überbach.
In Brüssel fällt die Reaktion auf die harschen Töne aus Moskau noch demonstrativ gelassen aus. Es gibt keine Blockade der russischen Exklave, denn der Transit von Reisenden und Gütern, die nicht von den Sanktionen betroffen sind, läuft weiter, sagt EU-Chefdiplomat Josep Borrell.
The land transit between Kaliningrad and other parts of Russia has not been stopped. There is no blockade. Transit of passengers and goods that are not sanctioned continues.
Der Kreml sieht das erwartungsgemäß ganz anders und wirft Litauen vor, neue illegale Sanktionen gegen Russland verhängt zu haben. Reine Propaganda, heißt es dazu aus Brüssel. Und der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis sagte am Rande eines Treffens mit seinen EU-Amtskolleginnen und Kollegen: Zunächst mal tut Litauen hier überhaupt nichts. Es geht um europäische Sanktionen, die seit dem 17. Juni gelten. Und die litauische Bahn hat ihre Kunden darüber informiert, dass ab diesem Zeitpunkt bestimmte Güter nicht mehr durch Litauen transportiert werden dürfen. Das ist so mit der EU-Kommission abgesprochen und es entspricht den Vorgaben der Kommission. Von einem litauischen Alleingang kann keine Rede sein, heißt es auch bei der Brüsseler Behörde. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union setzen nur ihre Sanktionen durch, sagt Kommissionssprecher Erik Mamer. Und Litauen macht genau das, was es machen soll.
Lithuania is basically doing what it is supposed to do under the sanctions regime.
Die Wut in Moskau dürfte das aber eher noch anstacheln. Der EU-Botschafter in Russland, der deutsche Diplomat Markus Edrer, wurde heute jedenfalls in den Kreml einbestellt und musste sich heftige Kritik anhören. Bis Ende des Jahres könnte sich die Situation weiter zuspitzen. Dann nämlich tritt das Ölembargo der Europäischen Union in Kraft. Das heißt, Litauen müsste auch sämtliche Öl- und Benzinlieferungen aus Russland nach Kaliningrad blockieren. Rückendeckung für das baltische Land kommt aus Berlin. Deutschland steht eng an der Seite seiner östlichen Verbündeten, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz, für den der Streit besonders heikel ist. Denn die zusätzlich nach Litauen entsandten NATO-Kampftruppen stehen unter dem Kommando der Bundeswehr.
Stefan Überbach. Der russische Angriffskrieg hat die Koordinaten der internationalen Politik deutlich verschoben. Regierungen und Parteien suchen nach einem neuen Kurs. Heute formulierte SPD-Chef Klingbeil in einer Grundsatzrede den deutschen Anspruch auf eine Vorreiter- und Führungsrolle und räumte Fehler ein im Umgang mit Russland und den ost- und mitteleuropäischen Ländern. Auch im heute vorgestellten Gutachten der deutschen Friedensforschungsinstitute ist die Zeitenwende ablesbar. Stefan Detjen.
Das alljährliche Gutachten führender Institute für Friedens- und Konfliktforschung ist in diesem Jahr auch eine Bilanz des Scheiterns. Der Krieg ist zurück in der Mitte Europas. Dennoch oder umso mehr halten die Wissenschaftler an einer Grundüberzeugung fest.
Unsere Botschaft ist, auch in Zeiten der unmittelbaren Konfrontation darf sich unser Denken nicht allein durch die Logik des Krieges beherrschen lassen,
sagt der Leiter des Frankfurter Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung, Tobias de Biel. Das Gutachten, das auch als konkrete Handlungsanweisung Handlungsempfehlung für die Politik präsentiert wird, ist von der Sorge um eine nukleare Eskalation des Krieges in der Ukraine geprägt. Dazu könnten auch Stimmen im Westen beitragen, die eine dauerhafte Schwächung Russlands als Ziel von Waffenlieferungen und Sanktionen nennen, sagt Debil.
Damit wird aber das Rechtfertigungsnarrativ Putins bedient, der dem Westen vorwirft, es habe ihm schon immer die Unterwerfung und Niederwerfung Russlands am Herzen gelegen.
Die westliche Politik müsse darauf abzielen, Möglichkeiten für eine Beendigung des Krieges durch Verhandlungen zu schaffen, fordern die Friedensforscher. Untersuchungen früherer Kriegsverläufe hätten gezeigt, dass es Momente gäbe, in denen militärische Konflikte reif für Verhandlungslösungen seien, erklärt die Hamburger Friedensforscherin Ursula Schröder. Es gehe darum, diesen Moment zu erkennen und vorzubereiten, auch durch die Gestaltung von Sanktionsregimen.
Sanktionsregime sind Anreize. Systeme. Das heißt, es muss klar kommuniziert werden, unter welchen Bedingungen solche Sanktionen auch wieder aufgehoben werden würden, sonst werden sie nicht effektiv sein.
Waffenlieferungen sind für die Friedensforscher erkennbar ein Dilemma, in der gegenwärtigen Situation aber unvermeidlich. Christopher Dase vom Frankfurter Institut für Friedens- und Konfliktforschung stellt sich, jedenfalls im Grundsatz, ausdrücklich hinter die Politik von Bundeskanzler Scholz.
Wir sehen die Bundesregierung hier eigentlich auf einem relativ guten Weg und halten auch das, was oft als Zögern kritisiert wird, für nicht ganz verkehrt. Sicher hapert es an der Kommunikation.
Ein Problem im öffentlichen Diskurs sehen die Wissenschaftler auch mit Blick auf die Wahrnehmung ihrer eigenen Forschungsergebnisse. Vor den Risiken der kriegerischen Konflikte in Osteuropa hätten sie schon im letzten Gutachten gewarnt, sagt der Bonner Konfliktforscher Konrad Schetter.
Interessanterweise ist das im letzten Jahr, als wir es schon darauf hingewiesen haben, was gerade in der Ukraine passiert, hat das damals sozusagen weder in der Politik noch in den Medien die Aufmerksamkeit erhalten, die es verdient hat.
Im Friedensgutachten des letzten Jahres hatten die Forscher mit Blick auf die Ostukraine von einem russisch geprägten de facto Regime im Donbass gesprochen, gingen aber noch davon aus, dass Russland vor direkten Revisionskriegen zurückschrecke. Viele ihrer Forschungsergebnisse beruhten auf Erfahrungen des Kalten Krieges, erklärt die Hamburger Politologin Ursula Schröder.
Wir können aus der Vergangenheit Lehren ziehen, müssen aber in Bezug auf die Zukunft spekulieren, was wir für wahrscheinlichere Möglichkeiten und Lösungen handeln und können da natürlich auch falsch liegen.
Der neue Ost-West-Konflikt sei kein Kalter Krieg 2.0, sagt Schröder. Die russische Aggression folge nicht den Regeln des Kalten Krieges. Es müsse im Augenblick darum gehen, eine europäische Sicherheitsordnung ohne Russland zu konstruieren. Zugleich müsse langfristig der Weg zu einer Friedensordnung offen gehalten werden, die auch Russland einschließe.
Stefan Detjen. Die Folgen des Krieges spüren deutsche Verbraucher am privaten Kontostand. Bundeskanzler Scholz warnt nun vor einer dauerhaften Inflationsspirale und hat zu einer konzertierten Aktion wie zu Zeiten der ersten großen bundesdeutschen Wirtschaftskrise 1967 aufgerufen. Auch die zunehmend komplizierte Energiepolitik war heute ein Thema auf dem Tag der Industrie in Berlin. Von dort an Katrin Büsker.
58%, das ist nach Angaben der Bundesnetzagentur derzeit der Füllstand der deutschen Gasspeicher. Trotz der gedrosselten Lieferungen aus Russland gelänge es weiterhin, Gas anderweitig zu beschaffen. Dennoch, die Lage bleibt angespannt. Für die Industrie sorgen der schwierige Energiemarkt und anhaltende Lieferkettenprobleme für eine verhaltene Stimmung. Dennoch wollte BDI-Chef Siegfried Rosewurm heute beim Tag der Industrie Zuversicht verbreiten.
Unterkriegen lassen wir uns davon nicht. Wir halten dagegen. Mit der Herrschaft des Rechts, der Effizienz des Marktes, der Leistungsstärke und Innovationsdynamik unserer Unternehmen.
Neben den von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen, um Erdgas einzusparen, in Verstromung und Industrie, geht auch die Debatte über eine Verlängerung der deutschen Atommeiler weiter. CDU-Parteichef Friedrich Merz sprach sich beim BDI heute ganz klar dafür aus.
Wir sollten auch durchaus in Erwägung ziehen, die drei noch verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen.
Die Bundesregierung verweist weiterhin auf die Lieferzeit von neuen Brennstäben, die Abhängigkeit dieses Marktes von russischen Firmen sowie notwendige Sicherheitsüberprüfungen im Fall einer Laufzeitverlängerung. In Teilen der FDP wird inzwischen durchaus laut über eine Streckung der Laufzeit nachgedacht, um mit vorhandenen Brennstäben über den 31. Dezember hinaus Strom zu erzeugen, um den Winter zu überbrücken. Parteichef und Finanzminister Christian Lindner ging auf dem Tag der Industrie noch einen Schritt weiter.
Es geht nicht um einen Winter, den wir jetzt überbrücken müssen, sondern um 3 bis 5 Jahre der Sicherung unserer Energieversorgung und der Knappheit beim Gas.
Konkret forderte er allerdings nur eine Debatte über eine Laufzeitverlängerung, keine direkte Laufzeitverlängerung. Lindner ging jedoch an anderer Stelle deutlich auf Konfrontationskurs zu den Koalitionspartnern. So hatte das EU-Parlament das Aus des Verbrennungsmotors ab 2035 besiegelt. Dies halte er für falsch, erklärte Lindner.
Daraus folgt etwas. Ich habe deshalb entschieden, dass ich in der Bundesregierung, dass wir in der Bundesregierung dieser europäischen Rechtsetzung nicht zustimmen werden. In dieser Woche. Deutschland wird also nicht den flotten Grenzwerten mit dem de facto Verbrennungsverbot zustimmen können.
Grüne Europapolitiker werten dies als Verstoß gegen den Koalitionsvertrag. Lindner unterstrich darüber hinaus, wie wichtig eine Rückkehr zur Schuldenbremse aus seiner Sicht ist, auch um die Inflation nicht durch staatliche Subventionen anzuschieben. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz griff das Thema Inflation auf. Die hohen Energiepreise würden Industrie wie Verbraucher belasten.
Wichtig ist, dass die externen Schocks zu keiner dauerhaften Inflationsspirale führen. Genau daran muss uns jetzt gelegen sein, und zwar allen Verantwortlichen gemeinsam. Deshalb habe ich Gewerkschaften, Wirtschaft und Politik zur konzertierten Aktion ins Bundeskanzleramt eingeladen. Der Auftakt findet am 4. Juli statt.
Die erste Julihälfte könnte in vielerlei Hinsicht entscheidend werden. Dann stehen Wartungsarbeiten an der Nord Stream 1 Pipeline an. Dies könnte dazu führen, dass Russland die Gaslieferungen komplett einstellt und auch nicht wieder anfährt. Die deutschen Gasspeicher zu füllen, würde dann schwierig.
Und wenn wir nur mit halbvollen Speichern in den Winter gehen und der Gas dann abgedreht wird, dann reden wir über eine schwere Wirtschaftskrise, die Deutschland trifft. Und über politische Maßnahmen, die schwer einschneiden, wo man nichts mehr richtig machen kann.
Erklärte dazu Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck beim Tag der Industrie.
Für den Deutschlandfunk an Katrin Büsker. Trotz der sommerlichen Temperaturen klettern fast allerorten die Corona-Zahlen. Allerdings bleibt trotz der vielen Neuinfektionen die Situation auf den Intensivstationen vorerst weiter entspannt. Dennoch wächst die Sorge vor einer möglichen Corona-Welle im Herbst. Morgen treffen sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern, Christopher Jänert.
Gleich mehrere Bundesländer machen Druck. Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen verlangen Klarheit, wie Deutschland in die Corona-Monate im Herbst gehen soll. Sie wollen noch vor der Sommerpause Planungssicherheit. Das bedeutet, es muss einigermaßen schnell gehen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach geht aber auch davon aus, dass es diesen Plan schon in den nächsten Wochen geben könnte. Nötig ist dafür vor allem, dass sich die Ampelkoalition selbst darüber einig wird. Aber vor allem der FDP-Teil zeigt sich bisher nicht unbedingt als Befürworter neuer Corona-Maßnahmen. Trotzdem sagt Lauterbach im ARD-Morgenmagazin, das Drama, auf das alle warten, das wird ausbleiben.
Wir werden uns einvernehmlich und auch schnell einigen. Ich kann sehen, dass da der ein oder andere jetzt noch Sorgen hat, was beim letzten Mal nicht so reibungslos ging. Aber jetzt wird wirklich gut und vertrauensvoll verhandelt.
Lauterbach lässt aber einiges offen, zum Beispiel, wie genau es im Herbst weitergeht in Sachen Maskenpflicht. Justizminister Buschmann von der FDP hatte sich da zuletzt eher skeptisch gezeigt. Er wolle auf jeden Fall noch warten, bis der Bericht des Sachverständigenrates dazu fertig ist, hieß es. Der Bericht wird Ende des Monats erwartet. Dann könnte es aber schnell gehen, deutet Lauterbach an. Außerdem müsse nur ein kleiner Teil der möglichen Maßnahmen auch in der Ampelkoalition abgesprochen werden. Lauterbach spricht insgesamt von 7 Punkten.
Von diesen 7 Punkten ist nur ein einziger Punkt davon abhängig, was jetzt mit der FDP verhandelt werden muss. Und nicht nur mit der FDP, natürlich auch mit den Grünen, wie man das Infektionsschutzgesetz weiterentwickelt. Also welche Kontaktbeschränkungen es gibt, ob Masken getragen werden können und so weiter. Aber die 6 anderen Punkte, die sind vollkommen unabhängig davon und die werden schon vorbereitet. Zum Beispiel das Impfkonzept, das Testkonzept, dass wir bessere Daten früher bekommen.
Die Corona-Infektionszahlen sind zuletzt wieder gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt laut Robert-Koch-Institut bei über 480. Lauterbach geht aber davon aus, dass etwa die Hälfte der Infektionen gar nicht mehr erfasst wird.
Politik, Arbeitgeber und Gewerkschaften erwarten für die kommenden Monate harte Tarifauseinandersetzungen. In Großbritannien hat dieser Konflikt bereits begonnen. Heute der Beginn des größten Verkehrsstreiks seit 3 Jahrzehnten aus London, Burkhard Birke.
Die meisten Bahnhöfe sind verwaist, die Londoner U-Bahn steht still. Nur jeder 5. Fernzug verkehrt. 40.000 Eisenbahner streiken. Wer konnte, hat wie zu Zeiten des Corona-Lockdowns von zu Hause aus gearbeitet. Damit blieb das ganz große Chaos auch auf den Straßen zwar aus, Den Unmut schmälerte das bei vielen trotzdem nicht.
They have a good deal already.
Den Eisenbahnern geht es doch schon sehr gut. Andere haben ihren Job durch Corona verloren. Alles wird teurer. Warum beanspruchen die eine Sonderbehandlung? Verzicht auf Entlassungen, keine radikale Umstellung der Arbeitsmethoden und 7% mehr Gehalt bei einer Inflation von 9% momentan lauten die Forderungen der Gewerkschaft RMT. Die Geschäftsführung von Network Rail, der staatlichen Netzbetreibergesellschaft für die 13 Bahnbetriebe, sieht sich dazu nicht in der Lage, es sei denn, wir werden durch eine Anpassung der Arbeitsbedingungen produktiver, können dem Steuerzahler Geld sparen und eine bessere Lohnerhöhung gewähren, sagte Geschäftsführer Andrew Haynes, der zu verstehen gab, man hätte mehr als die angeblich 3% mehr Lohn geboten. Die Regierung diktiere den Arbeitgebern die Konditionen, habe die Situation eskalieren lassen. Erst gestern sei 2.900 Beschäftigten gekündigt worden, konterte indes Gewerkschaftsboss Mick Lynch. Dieses Chaos haben die Regierung und Verkehrsminister Grant Shapps zu verantworten. Es gibt eine Lösung. Shapps kann mit uns verhandeln. Damit habe ich kein Problem, solange er in guter Absicht kommt, erklärte Mick Lynch. Bisher macht die Regierung keine Anstalten, sich direkt in die Verhandlungen einzuschalten. Das sei Sache der Arbeitgeber, hatte zuvor Verkehrsminister Shapps erklärt. Die für diese Woche noch geplanten Streiks, übermorgen und am Freitag, dürften deshalb wie geplant stattfinden. Premierminister Boris Johnson beklagte indes zu Beginn der Kabinettssitzung in laufender Fernsehkameras die Auswirkungen des Streiks vor allem auf Kranke und Schüler und machte aus seinen Gefühlen keinen Hehl. Falsch und unnötig sei dieser Streik.
So wrong and so unnecessary. Don't forget, throughout the pandemic.
Während der Pandemie hat die britische Regierung die Eisenbahngesellschaft mit 16 Milliarden Pfund unterstützt und so deren Existenz gesichert. Wir investieren mehr in die Bahn als jede Regierung vor uns. Allein für das Projekt eines integrierten Bahnsystems sind 96 Milliarden Pfund vorgesehen. Sicher eine gute Investition in die Zukunft. Die Arbeitnehmer überall in Großbritannien leiden jedoch momentan unter der bald zweistelligen, auch Brexit-bedingt hohen Inflation. Sie fordern Kompensation. Die Streikkassen der Gewerkschaften sind prall gefüllt, sodass befürchtet wird, dass der Bahnstreik bald zu einem Flächenbrand werden könnte.
Chaos auf den deutschen Flughäfen und im Sommer könnte die Situation noch schwieriger werden, so heute das Bundesverkehrsministerium. Marcel Heberlein.
In der Corona-Krise haben Flughäfen und Airlines viel Personal entlassen. Wenn nun wieder mehr Menschen mit dem Flugzeug reisen, können nicht so schnell wieder neue Leute eingestellt werden, erklärt Staatssekretär Oliver Luksic von der FDP.
Die Luftverkehrswirtschaft hat das Personal auch an den Flughäfen natürlich, an den Schaltern. Es ist ja überall Bodenabfertigungsdienste stark heruntergefahren und diese Menschen haben sich jetzt in den letzten 2 Jahren anders orientiert. Und die müssen auch nochmal speziell geschult werden. Dafür gibt es wiederum Prozesse. Also das heißt, das Runterfahren geht schnell, das Hochfahren dauert länger. Insofern wird es diesen Sommer schwierige Zustände geben an den Flughäfen. Das ist so.
Luksic sieht vor allem die Wirtschaft in der Pflicht, das Problem zu beheben. Die Politik könne aber helfen. Die Flughäfen wollen die Personallücke unter anderem schließen mit Leiharbeitern aus der Türkei. Das Bundesarbeitsministerium will prüfen, ob die Regeln dafür ausnahmsweise vereinfacht werden. Die Flughafenbetreiber wünschen sich außerdem mehr Personal für Sicherheitskontrollen. Dafür ist die Bundespolizei zuständig. Seit Wochen gibt es in ganz Europa massive Probleme an den Flughäfen. Die Lufthansa will im Juli allein in München und Frankfurt 900 Flüge streichen. Laut der Gewerkschaft Verdi sind besonders die großen Flughäfen betroffen, also zum Beispiel Berlin, Hamburg und Frankfurt.
Und wir bleiben am Flughafen bzw. in der Luft. Heute dazu ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur Datenspeicherung bei Flügen. Gigi Deppe mit den Einzelheiten.
Die Richterinnen und Richter des obersten EU-Gerichts haben die Sache nicht gestoppt. Das heißt, die Fluggesellschaften in der EU müssen weiter viele Daten von Fluggästen an die Behörden weiterleiten. Sie werden also weiterhin melden, wer, wann, wie und mit wem geflogen ist. Allerdings hat der EuGH die Sache in einer ganzen Reihe von Punkten begrenzt. Und da wird sich die Praxis zum Teil ändern müssen. Flüge innerhalb Europas dürfen zum Beispiel nur noch dann von der Polizei ausgewertet werden, wenn es eine reale terroristische Bedrohung gibt oder ganz konkrete Anhaltspunkte, dass auf bestimmten Flügen oder Flughäfen etwas Schwerwiegendes passiert. Die Richterinnen und Richter stellen außerdem klar, dass die Daten nur von den Behörden abgegriffen werden dürfen, wenn die Reise irgendwie mit einem kriminellen Verhalten verknüpft ist. Sei es, dass die Reise dazu dient, ein schweres Verbrechen zu begehen, sei es, dass sich der Betreffende mit dem Flug vom Ort der Tat absetzen will. Damit wäre es zum Beispiel nicht in Ordnung, nach den Daten eines Kriminellen zu suchen, der einfach mal nur in den Urlaub gefahren ist. Das bedeutet, dass es auch nicht erlaubt ist, die Daten zu anderen Zwecken zu benutzen, also etwa um illegale Einreisen aufzudecken. Auch bei der Durchsuchung der riesigen Datenmengen nach möglichen noch unbekannten Straftätern gibt es Einschränkungen. Weil das per Hand kaum zu schaffen ist, scannt die Polizei die gespeicherten Daten mit Hilfe von Software. Wer hat sich auffällig verhalten, hat vielleicht einen Langstreckenflug mit wenig Gepäck angetreten oder den Flug bar bezahlt. Der Einsatz dieser Software ist weiterhin möglich, aber, so das Gericht, es muss vorher klar festgelegt werden, welche Merkmale der Algorithmus sucht. Es sei nicht in Ordnung, dass selbstlernende künstliche Intelligenz das Ruder übernimmt, die Maschine also immer neue menschliche Eigenschaften bestimmt, die als verdächtig gelten. Zum ersten Mal begrenzt der EuGH hier den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Allein deswegen ist das Urteil bedeutend, denn das könnte Vorbild sein für künftige Entscheidungen über ganz andere Fragen. Was dem Gerichtshof bei den Fluggastdaten noch wichtig ist, dass die Reisenden, die zum Beispiel wegen verdächtiger Daten gar nicht erst ins Flugzeug einsteigen dürfen, sich wehren können. Es passieren eine Menge Fehler, stellen die Richter fest. Also muss ein Gericht die Sache überprüfen können. Nachträglich, wenn die Reise längst vorbei ist, dürfen die Daten ohnehin nur genutzt werden, wenn neue Umstände auftauchen und klar ist, das kann zur Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Kriminalität dienen. Für die Richterinnen und Richter war auch ein Problem, dass die Daten so lange, nämlich 5 Jahre, gespeichert werden. 6 Monate ist in Ordnung, sagen sie, wenn sich in der Zeit nicht ergeben hat, dass die Reise im Zusammenhang mit gefährlichen Straftaten stand. Das heißt für Deutschland zum Beispiel, dass das Bundeskriminalamt den Datenbestand in den ersten 6 Monaten durchforsten muss und nur noch das länger aufbewahren darf, was objektiv Anhaltspunkte für schwere Kriminalität liefert. Was übrigens gar nicht geht, da ist der Gerichtshof ganz klar, dass in großem Stil die Daten von Bahn- oder Busreisenden gespeichert werden, das sei nach dem europäischen Recht nicht zulässig.
Information von Gigi Deppe. Ein Doppelmord an 2 Polizisten im Einsatz in Deutschland ist eine solch brutale Tat, die absolute Ausnahme. Umso größer Ende Januar bundesweit das Entsetzen über den Tod einer 24 Jahre alten Polizistin und ihres 29 Jahre alten Kollegen bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle bei Kusel in der Pfalz. Heute der Prozessauftakt gegen die beiden mutmaßlichen Täter, Christoph Heck.
Kopfschüttelnd hörte der Mitangeklagte Florian V. zu, was der Anwalt von Andreas S., dem die Staatsanwaltschaft zweifachen Mord vorwirft, im Sitzungssaal vorlas. Er soll bei der Verkehrskontrolle das Feuer eröffnet und schließlich der jungen Polizistin in den Kopf geschossen haben. Andreas S. habe nur zurückgeschossen und dabei nicht mal erkannt, auf wen er überhaupt schießt. Eine Taktik, die der Anwalt von Florian V. als erwartbar bezeichnete, sein Mandant sei vielmehr ein Opfer von den Machenschaften des Hauptangeklagten.
Mein Mandant hat miterleben müssen, dass 2 junge Menschen von dem Mitangeklagten getötet wurden, ohne dass er etwas dagegen tun konnte. Er wurde danach selber bedroht, dass, wenn er nicht weiter kooperiert, er neben die beiden Getöteten gelegt wird. Die Staatsanwaltschaft geht auch im wesentlichen Ergebnis der Ermittlungen davon aus, dass mein Mandant keinerlei Handlungsalternative zu dem, was er getan hat, nach den Taten hatte.
Auch die Anwälte der Nebenklage lauschten aufmerksam der Einlassung von Andreas S. Sie vertreten die Eltern und Geschwister der beiden Getöteten. Der Prozessauftakt, ein schwerer Tag für die Familien. Guido Britz vertritt die Eltern des verstorbenen Polizisten. Er rechnet damit, dass der Prozess durch die Aussagen heute noch länger dauern wird.
Der heute beginnende Prozess wühlt also vieles wieder auf. Deswegen versucht man, Abstand zu diesem Verfahren zu gewinnen. Was ich heute zurücktragen kann, ist, dass sich das Verfahren weiterhin verlängert. Dadurch, dass wir die Einlassung von dem Hauptangeklagten haben, die ja bestreitend ist sozusagen, weil es zu prüfen ist, ob das, was er von sich gegeben hat, der Wahrheit entspricht oder ob es Unwahrheit ist oder ob es gewissermaßen die Ereignisse verdreht.
Viel Arbeit für das Gericht, das den Prozessauftakt heute nach etwa 1,5 Stunden beendete. Nach der Anklageverlesung und der Einlassung des Hauptangeklagten meldete sich auch noch die Nebenklage zu Wort, wie Gerichtssprecher Johannes Barrot berichtet.
Außerdem hat der Vertreter der Nebenklage beantragt, dass die Kammer einen Hinweis geben soll, dass auch Heimtücke als Mordmerkmal zum Nachteil der getöteten Polizeianwärterin in Betracht kommen soll. Darüber ist heute nicht befunden worden. Der Vorsitzende der Kammer hat darauf hingewiesen, man wolle erst in die Beweisaufnahme eintreten, um zu schauen, ob so etwas notwendig ist.
Am kommenden Montag soll der Prozess mit der Beweisaufnahme fortgesetzt werden.
Ein Bericht von Christoph Heck. Und das waren die Informationen am Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Heinlein. Genießen Sie, wenn Sie können, den Sommeranfang, Mittsommer, den längsten Tag des Jahres.